Doppel und Oranje. Rustikale Brandenburger Herzlichkeit trifft königliche Pracht mit niederländischen Wurzeln. Oranienburg gilt als das nördliche Tor zwischen Berlin und der Mark Brandenburg. Als Bürgermeister lade ich Sie zu einer Reise durch diese spannende Stadt ein, die auf eine sehr ambivalente Geschichte zwischen Toleranz und Totalität zurückschaut. Wir blicken aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn und sowieso über den Tellerrand hinaus. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alles Gute. Ihr Alex Lesicke.
Herzlich willkommen zu Apfel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Anita Kürsten, der Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, GdP. Oranienburg hat nicht nur mit der Gedenkstätte Sachsenhausen und seiner Bombenlast ein schweres historisches Erbe zu tragen. Vielleicht gerade deshalb ist Oranienburg zur Stadt der Sicherheit in Brandenburg geworden. Anita Kürsten hat diese Entwicklung begleitet und kennt Oranienburg nicht nur durch ihre Funktion aus dem FF. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Anita Kürsten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Anita.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Darf ich gleich verraten, wie kennen wir uns? Also schon sehr, sehr lange. Zufälligerweise sind wir in einem Jahrgang, haben wir Abitur gemacht. Und das war, das ist noch nicht so lange her.
Nein, das ist auf gar keinen Fall lange her.
Es war schon nach der Jahrtausend.
Zumindest kann man sagen, wir waren die Millennium-Abitur.
Ja, dann hast du das jetzt schon nur ein bisschen eingegrenzt, ja. Aber mehr verraten wir jetzt auch nicht.
Nein, also wir kennen uns schon eine ganze Weile, das stimmt. Spannend, mein Werdegang war ja nicht nur in Oranienburg, aber es ist schön, hier sein zu dürfen und den Podcast mitzubekommen.
Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, so ein bisschen aus den Augen verloren und dann irgendwie, weiß ich nicht, guckt man sich an, ach, dich kenne ich.
Und sitzt man bei einer Veranstaltung in der Hochschule und begrüßt sich.
Da haben wir uns dann wieder gesehen nach, Genau. Also bestimmt zwischendurch auch mal, aber da dann irgendwie in Funktion und das war, irgendwie hat sich komisch angefühlt.
Naja, wir haben bald Klassentreffen, dann können wir das Thema auf jeden Fall nochmal vertiefen.
Ja, ein Jahrhundert ist runter herum, deswegen muss das natürlich ordentlich gefeiert werden. So, das zur Einleitung. Also jetzt wollen wir aber sachlich und fachlich werden. Wir müssen erstmal meine traditionellen Eingangsfragen abarbeiten. Also die erste Frage, wo findet man dich denn typischerweise?
Also typischerweise findet man mich aktuell eher in Potsdam als in Oranienburg. Ich bin aber tatsächlich angestellt, also es heißt angestellt, ich gehöre zur Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und bin momentan freigestellt für den Hauptpersonalrat der Polizei und deswegen in Potsdam. Aber mein Dienstort oder mein letzter richtiger Dienstort war hier in Oranienburg an der Polizeihochschule.
Du musst es gleich erklären, weil wir sind in Deutschland, das ist immer ein bisschen komplizierter. Also, du bist in der Gewerkschaft der Polizei. Was das genau ist, das müssen wir nachher nochmal genau erklären.
Sehr gerne.
Und parallel bist du auch noch stellvertretende Personalratsvorsitzende. Das heißt, du vertrittst die Interessen der angestellten Polizisten.
Nein.
So ungefähr.
Fast auch, ja. Also, ich versuche es mal zu erklären.
Ja, bitte.
Ich bin in meinem Ursprung Polizistin und bin von der Polizei, bin über die Bereitschaftspolizei in verschiedene unterschiedliche Funktionen der Polizei gekommen und bin in meiner letzten Station an der Hochschule der Polizei gelandet und habe dort Verhaltenstraining unterrichtet, Sozialkompetenz, das, was wichtig ist, wenn man sich mit dem Bürger unterhält und versucht, so wenig Konflikte wie möglich hervorzurufen. Und an der Hochschule der Polizei bin ich schon damals in den Personalrat gegangen, habe da aktiv Personalratsarbeit gemacht, denn jede Organisationseinheit im Land hat einen eigenen Personalrat. Die Polizeidirektion hat einen eigenen Personalrat, die Hochschule hat einen eigenen Personalrat, das LKA hat einen eigenen Personalrat und diese Personalräte fügen sich zusammen in einen Gesamtpersonalrat, der in Potsdam sitzt und dem übergeordnet gibt es noch einen Polizeihauptpersonalrat. Der beschäftigt sich mit Themen zum Beispiel wie den aktuellen Landeshaushalt für die Brandenburger Polizei, für alle Themen, die für alle Polizisten wichtig sind.
Und alle Polizisten.
Für alle Polizisten
in Brandenburg. Mhm.
Ganz genau. Und da geht es nicht nur um Angestellte, sondern eben auch um Vollzugsbeamte. Völlig egal. Und darum kümmert sich der Polizeihauptpersonalrat. Und zusätzlich in meinem Ehrenamt, sozusagen nebenbei, habe ich vor 3 Jahren die Leitung der Brandenburger GdP übernommen von meinem Vorgänger, der über 30 Jahre Landesvorsitzender war.
Gewerkschaft der Polizei.
Genau.
Okay, da sind ein paar Sachen, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, aber erstmal müssen wir natürlich hier ordentlich strukturiert abarbeiten. Ich habe schon verraten, du kennst Oranienburg ein bisschen, auch schon ein bisschen länger. Hast du einen Lieblingsort in der Stadt?
Ganz früher, also zu Schulzeiten, war mein Lieblingsort tatsächlich die Milchbar. Etwas, was in jeder Pausenzeit und vor allem nach dem Unterricht immer ein guter Ort war, um sich zurückzuziehen. Jetzt ist die Milchbar leider nicht mehr das, was sie früher mal für uns war. Leider, würde ich sagen. Und ich finde es jetzt am Lienitzsee eigentlich mit am schönsten. Die Stadt könnte ein bisschen schöner sein. Da gibt es noch die ein oder andere Ecke, die noch ein bisschen aufgehübscht werden müsste. Aber am See geht's aber.
Welche Seite, die Oranienburger oder die Lienitzer Seite?
Nun ist ein bisschen schwierig. Ich bin zwar hier in Oranienburg, aber ja, ich bin in Lienitz, habe sozusagen meine Grundschulzeit in Lienitz gehabt und fand die Lienitzer Seite immer schöner. Habe aber, weil ich auch in meiner Jugend bei der Wasserwacht ganz, ganz lange tätig war, auch lange in diesem kleinen vermogelten Wasserwachthäuschen gesessen und dort war da als Rettungsschwimmerin tätig. Und deswegen ist diese Seite für mich doch die beste Seite.
Moment, du meinst dieses Wasserwachthäuschen in
der Lubia.
Bei Lubia.
Genau.
Wo jetzt die DRK im Sommer hier.
Der DRK und Wasserwacht gehört zusammen und zusätzlich haben wir aber eben noch die DLRG, die auch jetzt die Wasserrettung mit übernimmt, die direkt neben dem Turm ein großes, tolles, wirklich großartiges Gebäude wird. Und am Ende, ob DLRG oder Wasserwacht, mir ist wichtig, dass die Menschen jemanden haben, der sie auf dem Wasser rettet und dass es weiterhin Ehrenamtler gibt.
Und du hast dort aber auch gearbeitet. Hab ich das richtig verstanden?
In meiner Schulzeit, ja, als Rettungsschwimmer. Viele cool. Jahre. Mhm. Mit einem schicken roten Badeanzug. Ja.
würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich komme zur nächsten Frage. Das ist ja schon lange. Ich glaube, du könntest den heute immer noch anziehen. Also das, ja. Sehe ich wirklich. Also du brauchst auch keine Filter oder so. Hast du deine früheste Erinnerung an Oranienburg?
Ja, also meine erste Erinnerung an Oranienburg ist in der zweiten Klasse. Ich habe angefangen mit Handball zu spielen und damals war der OHC, der jetzt so großartig ist, der Polizeisportverein und zuständig für die Handballgeschichten. Und die waren damals zur Rekrutierung an den ganzen Grundschulen unterwegs und da bin ich das erste Mal von Lienitz nach Oranienburg mit dem Fahrrad immer regelmäßig zum Training gefahren. Und meine zweite einschneidende Erinnerung war, ich hatte das große Glück, ich bin ja noch zu DDR-Zeiten eingeschult worden, in die sogenannte Russischklasse zu kommen. Das heißt also, wir waren ab der dritten Klasse schon in Oranienburg in einer weiterführenden Schule und waren in einer ja Russischklasse. Wir wurden einfach relativ früh mit einer zweiten, mit einer Fremdsprache, nicht mit einer zweiten, sondern mit einer Fremdsprache beglückt. War jetzt nicht so meine Stärke, gebe ich ehrlich zu. Also meine Noten waren grundsätzlich gut, aber Russisch war nicht meine Stärke. Und mit 89 kam die Wende und mit der Wende habe ich das erste Mal erlebt, wie dieses System rund um Schule einfach auch zusammengebrochen ist. Also wir kamen zur Schule, es gab keine Russischlehrer mehr. Meine Schule war nicht mal meine Schule, die wurde dann die Havel-Schule. Und viele Kinder waren in der Zeit so irgendwie so ein bisschen lost, weil wir waren eigentlich die Guten. Und waren sozusagen diejenigen, die so förderungswürdig waren. Und plötzlich waren wir aber eben, ja, irgendwer und waren in einer normalen Grundschule in Oranienburg. Völlig unnötig, weil meine eigentliche Schule war ja in Lienitz damals noch. Nichtsdestotrotz habe ich eine schöne Schulzeit gehabt, hatte auch eine tolle, hatte in der Havel-Schule auch eine schöne Zeit. Tolle Lehrer. Damals war es noch nicht so verrufen, kann ich zumindest sagen.
Also ich kann sagen, meine Kinder sind in der Havel-Schule. Die ist eine schöne Schule. Also
findest du es gut, wenn es so geblieben ist?
Es ist auf jeden Fall eine tolle Schule. Und, aber es ist ein Kiez. Also und tatsächlich redet man halt, also es ist ja die größte Schule überhaupt, ne? Größer als jede andere Schule. Und dann sind eben auch mehr, wo mehr Menschen sind, sind auch mehr Konflikte. Und das sieht man da durchaus. Aber also ich habe zwei Kinder und die sind totale Fans. Und ich bin es dadurch auch dann noch mehr geworden. Sowieso ja auch in Funktion. Du bist also in Lienitz aufgewachsen.
Genau, also mein Elternhaus war in Lienitz. Und Ich bin auch in Linitz dann eingeschult worden und kam eben von einer sehr beschaulichen, sehr historisch kleinen Schule, dann eben nach Oranienburg das erste Mal einen Block gesehen, also für mich so nicht bewusst. Und für mich war Oranienburg immer die Walter-Bürte-Straße und die beiden Sporthallen und eben, wie gesagt, die Havelschule. Vielmehr bin ich damals in den ganz, ganz jungen Jahren gar nicht reingekommen in die Schule.
Aber bei mir war es gerade umgekehrt gewesen. Also ich bin genau in diesen Blocks aufgewachsen bis 1986. Sind dann umgezogen in die Neustadt und jetzt wohne ich in der Mittelstadt. Also in Lenitz bin ich nie angekommen. Lenitz ist wunderschön. Also wenn du da geprägt bist,
Ja, du hattest ja vorhin was von Bombenstimmung und so gesagt, glaube ich, ganz am Anfang.
Echt?
Ja, also zumindest was so die Bombenbelastung von Oranienburg betrifft.
Ist da, war da was, ja?
Die erste Bombe, die hochging, ging unmittelbar in meinem Elternhaus, in der Nähe von meinem Elternhaus hoch, am Forstreben.
Ach, dann weiß ich jetzt ganz genau.
Mit einem Riesenkrater, einem Riesenkrater.
Hast du das miterlebt?
Ja. Ja, ja. Also wir waren zu Hause.
Also wir sind im Jahr 93, glaube ich. Plus, minus. Ja. So ungefähr 93 muss es gewesen sein.
Also das Entscheidende war, dass mein Elternhaus ist ein großes Einfamilienhaus mit zwei Etagen. Mhm. Und in der obersten Etage war mein Kinderzimmer. Und wir haben zu der Zeit eine ganz schlimme New Kids on the Block Phase gehabt und haben die auch mit Leidenschaft und sehr laut gehört und dazu auch sehr viel getanzt und natürlich auch getan, als wenn wir
für die Jugend, das, also New Kids on the Block kennt man heute nicht mehr so. Warum noch so eine?
Sie gucken.
So eine Boyband.
So eine, die beste Boyband überhaupt, bevor Take That und Robbie Williams.
Man muss sich dafür gar nicht schämen, ja, Lee. Aber Typ, also ich glaube, Zielgruppe war so dritte, vierte Klasse. Keine Ahnung.
Nein, ne? Also ich habe bis zur sechsten habe ich sie noch gehört und dann wurde, habe ich Musikgeschmack bekommen. Jedenfalls haben wir laut und viel Musik gehört und meine Mutter, also dann gab es diesen Knall und meine Mutter stand bei mir im Zimmer und meinte, du hast die Schrankwand umgeschmissen. Ich sage, ich habe gar keine Schrankwand. Und dann sind wir raus und dann waren wirklich Pflastersteine rund um unser Haus geflogen, bei den Nachbarn durchs Dach in die Küche, die Küchenspüle kaputt, unsere Mülltonnen, die damals noch die Metallmülltonnen waren, eingeschlagen. Es war Wahnsinn. Also es war wirklich krass. Und man fährt jeden Tag mal Fahrrad drüber. Das war so dieses Bewusstsein. Und ich glaube, damals gab es einen toten Hund und eine schwer verletzte Frau. Oder Mann, weiß ich nicht mehr.
Ein Mann war das gewesen. Der Mann hat es überlebt, aber tatsächlich ein Hund war zu beklagen und es war, soweit ich weiß, also war die letzte Selbstdetonation. 1993 müsste das gewesen sein. Vielleicht war es 94, also nicht dran aufhängen. Und seitdem sind jetzt nur noch 30 Jahre wieder vergangen, aber man muss sich darüber bewusst machen, es gehört auch immer noch ein Stück Glück dazu. Also Oranienburg hat ein Thema, was zu lösen ist. Und weil da wirklich eine besondere Herausforderung, ein Schicksalsproblem in der Stadt ist. Und das kann wieder passieren. Jede Bombe, die unter der Erde ist, wird hochgehen. Und wir wissen nicht, ob es in 500 Jahren ist oder nächste Woche. Also wir müssen an der Stelle performen. Deswegen darf das gar nicht unterschätzt werden. Es wird, glaube ich, immer mal wieder unterschätzt, weil es ist ja so lange gut gegangen.
Ja.
Aber wenn du das selber mal miterlebt hast, dann muss man dich nicht sensibilisieren dafür.
Nein, auf gar keinen Fall. Und wenn wir ganz kurz zu einer ursprünglichen Funktion kommen, gerade die Kollegen und die Kolleginnen, die dort sind und entschärfen, es ist eben meine Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass sie gut und ordentlich bezahlt werden. Weil das ist etwas, wofür wir als Gewerkschaft eintreten. Und damit haben wir einen Kreis.
Die Schleife ist geschlossen. Jetzt haben wir aber noch schnell hier den lokalpatriotischen Werbespot, den musst du mir noch lernen. Also,
unbedingt.
Hast du einen Geheimtipp?
Ich habe den absoluten Geheimtipp, oder ich hoffe jedenfalls, dass es danach kein Geheimtipp mehr ist. Und zwar gibt es in der Lenitzstraße einen ganz besonders tollen Woll- und Stoffladen. Boltik heißt der. Der wird geführt von einer Mama, die...
einer Klassenkameradin.
Klassenkameradin, ganz genau. Und... als ich früher noch ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich viel und sehr intensiv auch genäht. Und dort findet man immer eine großartige Beratung, immer sehr schönen Stoff. Und überhaupt ist der Laden klein und heimelig und wunderschön. Also von daher, es lohnt sich, dahin zu gehen.
Das ist ein sehr schöner Tipp. Das ist doch mal was anderes. Und dann noch zuletzt, dann haben wir es auch schon geschafft hier mit dem ersten Blog. Hast du ein Lebensmotto?
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich glaube, bis jetzt bin ich immer sehr gut damit gefahren. Bestimmte Sachen muss man sich trauen. Und es gehört schon Mut und ein bisschen Verrücktheit auch dazu, sich manche Sachen zu trauen. Aber dass ich zum Beispiel Landesvorsitzende bin, ist jetzt nicht etwas, was ich mir vor 25 Jahren hätte jetzt erhofft oder erträumt. Ganz im Gegenteil, ich hatte vielleicht noch ganz andere Pläne. Aber dass man Funktionen übernimmt, dass man Verantwortung übernimmt, das hat etwas mit sich trauen und sich und wagen zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich manchmal trauen, etwas mehr Verantwortung zu übernehmen.
Umgekehrt ist es aber auch so, dass man der Polizei nachsagt, also muss ja nicht so sein, aber es ist so der äußere Eindruck, dass man da ein besonders strukturierter und geradliniger Mensch sein muss. Wie erspricht sich das, oder?
Nee, gar nicht. Also ich finde schon, also ich glaube, ich bin noch ein ziemlich strukturierter und geradliniger Mensch. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch gerade innerhalb der Polizei oder in solchen starren Strukturen wie vielleicht auch Verwaltung immer Dinge, die es verbesserungswürdig wären oder die Prozesse, die besser gemacht werden können. Und gleichzeitig gibt es immer da, wo Menschen oder viele Menschen arbeiten, natürlich auch Themen, Konflikte. Und mir lag noch nie viel daran. Also mir war immer wichtig, sagen wir es mal so, nicht nur zu meckern, sondern auch zu machen. Also ich kann mich natürlich auf mein Sofa sitzen und der beste Trainer der Welt sein, ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich mich selbstständig an den Spielfeldrand stelle, Kinder unterrichte und vielleicht wirklich ein Trainer bin. Und diesen Schritt zu machen, also wirklich etwas aktiv zu verändern, statt immer nur zu meckern, das ist etwas, was mich, glaube ich, prägt.
Seit wann wusstest du, dass du in die Polizei möchtest?
Oh, das ist eine schwierige Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich nach der Schule, nach dem Abitur erstmal noch ein bisschen versucht habe zu reisen. Das, was heute normal ist und zum guten Ton gehört, war früher bei uns eigentlich nicht so normal. Eigentlich war man froh, wenn man irgendwas gehabt hat. Und ich habe mich an der Humboldt-Uni eingeschrieben. Meine Mutter ist Anwältin und wollte eigentlich eher in Richtung Jura gehen. Und gebe zu, ich saß in dieser Uni, in diesem riesengroßen Hörsaal mit diesem dicken Buch, wo drin steht, was man alles machen muss im Semester, und war zu der Zeit völlig überfordert und war in dem Augenblick noch nicht reif dafür, zu sagen, ich habe jetzt einen Plan. Ganz im Gegenteil. Ich habe in diese Bücher geguckt und dachte, okay, gut, wenn es jemand macht, der weiß, was er will, aber für mich war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Richtige. Und parallel.
Kann man vielleicht nur mal so festhalten. Also ging mir ja auch nicht anders. Also wenn junge Leute jetzt gerade sich überlegen, ich weiß noch nicht, wo ich bin und bin ich falsch irgendwie oder sowas, da ist es ganz normal. Man.
Total. Also ich finde es auch total. Ich finde es auch irritierend, wenn Eltern ihren Kindern erzählen, was sie alles schon für Pläne haben müssen und wie es alles sein muss und was man alles früher schon wusste. Ich glaube, wenn man echt ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man, man war früher vielleicht auch nicht anders oder besser. Und
ja,
seine Kinder sind momentan so ein bisschen auf der Suche, aber die schwanken schon, okay, wo können sie mal irgendwann hingehen? Und irgendwas mit Medien und Social Media kann ja immer sein.
Du hast Kinder?
Ich habe Kinder.
Und die sind schon so in der Orientierungsphase?
Naja, also wir reden schon viel darüber, weil mir wichtig ist, und da kommen wir zu dem, was mich ausmacht. Am Ende müssen sie davon leben können und müssen Spaß haben an der Arbeit. Klar, du musst davon leben können, ne? Weil nicht jedes Elternteil hat die Möglichkeit, die Kinder bis ans Lebensende zu begleiten und durchzufüttern. Aber man verbringt so viel Zeit auf Arbeit und wenn das nicht Spaß macht, dann ist ja quasi dein halbes Leben eine Last und eine Qual. Und ja, jetzt könnte da draußen jetzt jemand, der jetzt vielleicht sagt, ich sitze jetzt hier an der Kasse und näht, macht mir keinen Spaß, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, dass selbst diese Berufe dazu kann ich mit Leidenschaft machen oder ich mache sie einfach, indem ich mir jeden Tag sage, wie schlecht es eigentlich ist. Und ich versuche das irgendwie für mich auszufinden, was das Beste einfach, was mir auch Spaß macht und wo ich mich am besten einbringen kann. Ja, klingt jetzt ein bisschen verwirrt.
Wir waren bei dem Buch, wo man sich Studiengänge aussucht. Da habe ich dich schon rausgebracht.
Oh Gott, wir müssen uns besser. Also Humboldt-Uni und wie gesagt, mir war es in der Zeit viel zu viel. Und ich wusste aber, ich wollte immer was machen, was mit Recht zu tun hat. Also ich wollte immer mich für Menschen einsetzen, wollte immer dieses Thema Gerechtigkeit war mir wichtig, Unterstützung und Helfen war mir
also
wichtig.
Recht nicht im Sinne von Gesetzen, sondern von Gerechtigkeit. Hm.
Also beides, dass beide das alles nicht immer miteinander zu tun haben muss, weiß ich selber. Über die vielen Jahre hat man das auch schmerzlich lernen müssen. Aber der Polizeiberuf war für mich eine extrem gute Mischung, beides miteinander zu vereinen. Und was ich auf gar keinen Fall wollte, war in Brandenburg Polizistin werden.
Warum?
Weil ich schon damals unbedingt den Drang hatte, ich muss mal die Welt kennenlernen, ich muss in ein anderes Bundesland, ich muss auf jeden Fall woanders hin, und habe mich in 4 anderen Bundesländern beworben und bin am Ende in Nordrhein-Westfalen gescheitert, weil ich mich nicht vorbereitet hatte, weil ich dachte, naja, ist ein Auswahltest, da geht es ja um mich und da geht es um Grundfertigkeiten. Der Auswahltest von Nordrhein-Westfalen war aber ein krasses Assessment Center. Und wenn man sich darauf nicht vorbereitet, dann kann man das auch nicht bestehen. Also habe ich es nicht bestanden. In Schleswig-Holstein, wo ich sehr, sehr gerne hingekommen wäre, weil der Weg in die Richtung Küste wäre toll gewesen, haben sie mich leider nicht genommen. Also der Test war durch, aber ich war wahrscheinlich nicht die Beste, deswegen aussortiert. Und Brandenburg und Berlin standen zur Auswahl.
Ist ja dann nicht so weiter Weg, auf jeden Fall.
Und dann dachte ich so, nee, dann doch lieber Brandenburg. Also Berlin war für mich nur so, ich habe mich drauf geworben, aber wäre der doch nicht das Thema.
Echt, ja?
Und deswegen war es dann doch wieder Brandenburg. Hm?
Also ich gebe ja zu, ich war die meiste Zeit meines Lebens meiner Stadt treu, Oranienburg meine ich natürlich. Aber ich habe eine kleine Reise nach Berlin gemacht. Ich habe es auch nie bereut. Das ist auch gut, wenn man mal ein bisschen auf Walz geht und dann die Heimat hinter sich lässt.
Das stimmt. Deswegen, also eigentlich war der Schritt sollte eigentlich ein bisschen weiter sein. Aber am Ende war es für mich gut. Die Polizeischule war damals in Barsdorf.
Wollte sagen, wir reden doch nicht von Oranienburg.
Nee, die Polizeischule war damals in Barsdorf. Und in Barsdorf, ich war damals schon, ich bin sehr früh von zu Hause weg, bin sehr früh ausgezogen, hab schon in der Abi-Zeit meine eigene Wohnung gehabt und hatte das große Glück, da eben auch sehr selbstständig unterwegs zu sein, und hab in Barsdorf nicht im dortigen Wohnheim gewohnt. Obgleich ich es schon sehr gut finde und mich freue, dass wir in Oranienburg auch bald ein Anwärterwohnheim haben. Wir haben lange dafür gekämpft, wirklich sehr lange, dass es schon wichtig ist, wenn man an einem Standort studiert, lernt, dass man sich auch abends treffen kann, Zeit verbringen kann. Das ist schon schön.
Also du warst in Barsdorf und du hast dort studiert, und ich glaube, das war zu einer Zeit, zum Zeitpunkt, jedenfalls mein Eindruck so von außen, da wurde nicht viel ausgebildet, es war schon sehr elitär gewesen.
Wir waren 100 gesamt im Jahr.
Und heute ist ja schon tatsächlich, wir suchen ja Nachwuchskräfte, das heißt, mit Verlaub, also auch Normalsterbliche sind in der Lage, das Studium zu erreichen.
Ja, wobei man aber auch klar sagen muss, egal ob Studium oder Ausbildung, es ist ein anspruchsvoller Beruf. Und
keine Frage.
Also wir momentan, selbst wenn man sagt, naja, man hat im Einstellungstest vielleicht ein bisschen runter reduziert, dass man sagt, man braucht nicht mehr die Körpergröße X, es reicht, wenn man eben nicht 3000 Meter läuft, sondern nur 12 Minuten. Also es gibt schon Unterschiede, die gemacht worden sind. Nichtsdestotrotz ist aber, hält die Auswahl nicht davon ab, dass man erstmal diese 2,5 und 3 Jahre bestehen muss an der Polizeischule. Und das ist schon echt knackig. Das muss man nur sagen. Und wir stellen jetzt 440 im Jahr rein an 2 unterschiedlichen Einstellungszeiten. Also einmal im April und einmal im Oktober. Und damals
2 Semester.
Genau. Und damals war nur eine Einstellung im September einmal. Und wir waren 100 in unserem Jahrgang. 2001.
Und jetzt kommt ja tatsächlich jetzt Oranienburg. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, wann die Polizeischule nach Oranienburg gekommen ist.
2005.
20 Jahre. Ziemlich genau. Sehr genau. Dann kommt ja auch dem Standort auch zugute tatsächlich. Also man kann auch in meiner Amtszeit, ich bin jetzt seit 7 Jahren Bürgermeister. Ach, wir haben heute den 8. April für die Chronisten. 8. April 2025, ja, sagen wir noch dazu. Als ich angefangen habe, war das noch eine Polizeifachhochschule. Jetzt ist es eine Polizeihochschule, und wir reden jetzt auch schon über Erweiterung, und vor allen Dingen, das hast du auch schon angerissen, wir haben Also wir, das Land Brandenburg, hat es geschafft, ein Polizeiwohnheim hier aufzubauen, was Sätze in nicht allzu ferner Zukunft dann tatsächlich auch gebaut wird. Das werden wir alles noch näher erklären. Aber die Polizeihochschule, hattest du eben auch schon erwähnt, da hast du ja später dann in anderer Funktion zurückgefunden. Du hast dort auch ausgebildet?
Ja, ich war als Trainer an der Schule.
Mhm.
Also ich bin nach der Polizeischule direkt in die Bereitschaftspolizei nach Potsdam gegangen. Das heißt also, ich war mehrere Jahre in Potsdam, habe da gearbeitet. Und durch familiäre Umstände und auch durch die Neuorientierung des Berufes meines Mannes, der ist nämlich Hundertschaftsführer in Oranienburg.
Zufälligerweise auch ein Polizist.
Zufälligerweise auch so ein Polizist, genau. Sind wir nach Oranienburg wieder zurückgegangen. Weil der hat ihm, da gab es eine Stellenausschreibung, hat sich drauf beworben, hat die Stelle bekommen. Und damit war die war klar, wir müssen uns wieder auch örtlich wieder hier orientieren. Weil in Potsdam wohnen, in Oranienburg arbeiten, kann man machen. Mache ich ja jetzt auch wieder, dass man pendelt, aber das ist nicht, natürlich nicht das Allerbeste, sagen wir mal so. Und ich habe mich eben auch in der Hochschule beworben, weil alle Stellen innerhalb der Polizei muss man sich drauf bewerben. Also es ist nicht so, dass jemand kommt und sagt, Mensch, du wirkst aber so, dass du das und das könntest, sondern es gibt Stellen, die werden ausgeschrieben, darauf muss man sich bewerben und dann kann man die bekommen oder muss noch ein paar Jahre warten und kann sie dann bekommen. In der Regel ist es so, dass man zunächst erstmal die Bereitschaftspolizei besucht, den Wochenwechseldienst besucht, also ganz klassische Polizeiaufgaben macht, bevor man irgendeine Sonderaufgabe macht. Und Trainer zu sein an der Schule ist schon eine Sonderaufgabe, die eigentlich nicht originär Polizeiaufgabe ist.
Das ist jetzt aber wie ein Dozent.
Ja, kann man schon vergleichen, weil wir haben einerseits eine theoretische Vermittlung von Sozialkompetenzen, von Konflikten, also wie Umgang mit Konflikten, solche Sachen. Also irgendwie heutzutage ist es eher so in Richtung Coaching. Also unsere Polizeianwärter bekommen ein umfangreiches Training und Coaching im Umgang mit Menschen. So kann man es nennen. Früher hieß es Verhaltenstraining. Ist aber ein bisschen oldschool.
Und kannst du mal so plastisch erklären, also was passiert, wenn jemand ausrastet oder wenn jemand...
Genau, also unter anderem oder immer dann, wenn Polizei auf Menschen trifft, trifft man ja auf besondere Situationen. In der Regel ist es ja nicht so, dass man über die Straße geht und ah, ein Polizist, und dann freut man sich und dann begrüßt man sich, sondern meistens sind es Ausnahmesituationen.
Also bei mir ist es immer so.
Ja.
Aber ja, tatsächlich, wenn man die Polizei ruft oder die gerufen wird, normalerweise ist da Puls mit im Spiel.
Richtig, und entweder ist schon ein Konflikt da, ja, oder man produziert den Konflikt als Polizist, weil man jemanden angehalten hat, weil er zu schnell gefahren ist oder weil irgendwelche anderen Sachen falsch gemacht worden sind oder man tatsächlich kriminell unterwegs war. Und immer wenn Polizisten, also die Staatsgewalt sozusagen, auf den Bürger trifft, dann braucht es eben auch eine gute Kommunikation, um eben keinen Konflikt noch herbeizuschwören, weil wenn du dich gerade mit deinem Nachbarn streitest und ordentlich im Beef bist und dann komme ich dazu und fange nochmal an, da richtig reinzupuffern, dann eskaliert die Situation und das will ja keiner. Sondern Polizisten müssen lernen, runterzufahren, den Bürger runterzufahren, zu beruhigen und die Situation zu klären. Im Idealfall.
Kommt mir übrigens in meinem Job auch sehr bekannt vor. Also vielleicht kannst du mir auch mal trainieren.
Und ein Polizist muss aber auch klar und deutlich sagen können, wann Schluss ist.
Ja.
Kurz, knackig, Anweisung, ohne eventuell, vielleicht, womöglich. Weil wenn es darum geht, ein Leben zu retten oder eben auch eine gefährliche Situation zu entschärfen, dann muss man auch mal laut und deutlich werden. Und das lernen unsere jungen Anwärter und ich war der Trainer. Genau.
Kannst du jungen Menschen empfehlen, Polizist zu werden? Und wenn ja, was für Menschen sind denn gesucht? Was braucht man für Voraussetzungen? Oder was für Perspektiven sind? Also du hast schon beschrieben, also es kann eine Ausbildung sein, kein Studium sein, das ist ein ziemlich breites Feld, ne?
Ja, also unbedingt. Wir brauchen dringend Nachwuchs. Und das sage ich jetzt nicht aus meinem Selbstzweck heraus, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass der Polizeiberuf mit all den Schwierigkeiten, die wir aktuell haben in der Gesellschaft, auch im Umgang mit Polizisten, ein Beruf ist, in dem man, glaube ich, das größte Betätigungsfeld überhaupt hat. Also ich kenne keinen Beruf, in dem man sich so unterschiedlich entwickeln kann. Und klar, am Anfang steht immer, wir brauchen den Wach- und Wechseldienst, wir brauchen die Kriminalpolizei, wir brauchen die Basis Polizeiarbeit. Aber die ist so vielfältig und die ist auch im Wach- und Wechseldienst.
Tatsächlich hat hier was Wach- und Wechseldienst.
Wach- und Wechseldienst ist der normale uniformierte Polizist, den ich draußen sehe im Fünfbahn. Oder Revierpolizist, der eben ortsansässig für das Revier hier in Oranienburg beispielsweise zuständig ist. Und das ist ein anstrengender Beruf auf jeden Fall, weil man natürlich immer in Konfliktsituationen kommt, weil man Schicht arbeitet. Aber es ist ein Beruf, wo man nicht jeden Tag das Gleiche hat,
ja,
wo man immer mit Menschen und Kollegen zu tun hat, die den gleichen Ansatz haben und auch die gleiche Idee von, ich will die Welt verbessern, ich will Menschen retten, ich will für die da sein, ich will Sicherheit ausstrahlen und gleichzeitig natürlich auch Verbrechen aufklären. Also wieder im Sinne von, wir wollen, dass es der Gesellschaft besser geht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Möglichkeiten, neben dem, was wir dringend brauchen, nämlich die Schutzpolizei und auch die Kriminalpolizei, gibt es Nischenfelder. Wir haben Hubschrauber, wir haben Hunde, wir haben Wasserschutzpolizei, wir haben eine Fahrradstaffel alsbald wieder. Wir haben unterschiedliche Bereiche und können auch unterschiedliche Qualifikationen gebrauchen. Also wer sich überlegt, zur Polizei zu gehen und vielleicht schon eine Ausbildung oder ein Studium hat, ist innerhalb der Polizei besten also gerne gesehen, weil wir so viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder abdecken. Wir haben junge Menschen, die haben bei der Sparkasse ihre Ausbildung gemacht und haben nach der Ausbildung festgestellt, ja, kann man machen, ist jetzt aber nicht so spannend, mein ganzes Leben lang. Die können wir großartig gebrauchen im Bereich der Wirtschaftskriminalität beispielsweise. Also unterschiedliche Bereiche finden bei uns trotzdem wirklich ein tolles Berufsfeld. Von daher, ja, kann ich nur empfehlen. Gleichermaßen muss ich aber auch sagen, und das merken wir jetzt, dass sich die jungen Menschen hauptsächlich über Serien und über Internetbeiträge, YouTube-Geschichten über Polizei informieren und über die Arbeit. Und das eine ist natürlich, wir haben auch einen super Werbespot für die Brandenburger Polizei. Der ist toll, zeigt aber eben auch nur junge, dynamisch, tolle, sportliche Menschen. Die Polizei des Landes Brandenburg besteht aber eben nicht immer nur aus jungen, tollen, dynamischen, sportlichen Menschen, die gut aussehend lauter Klimmzüge machen können, sondern besteht eben aus dem völlig normalen Personal, was wir haben. Und da muss man ehrlich sein. Und Schichtarbeit ist eine Herausforderung für jeden, für den Körper, für die Familie ganz besonders, weil auch da muss man gucken, wie kann man sich koordinieren. Und da wäre es mir manchmal lieber, die Polizei würde offener mit dem Themenfeld umgehen, dass manche nicht völlig überrascht sind, wenn sie zur Polizei kommen und feststellen, oh, da gehört ja Schichtarbeit mit dazu.
Manche haben dann doch nur Illusionen.
Ja, Tatort geht in 90 Minuten, dauert bei uns manchmal ein bisschen länger.
Ja.
Und deswegen ist es gut, wenn man sich informiert, wenn man ein Praktikum macht. Wir haben großartige Einstellungsberater.
Kann man ein Praktikum bei der Polizei machen?
Ja, klar. Also Einstellungsberater haben wir hier in Oranienburg, im
Luisenhof.
Inspektion, genau. Ganz, ganz tolle, kann ich nur empfehlen. Und da kann man sowohl in der 9. Klasse ein Praktikum machen, man kann aber auch mal außerhalb der regulären Zeiten ein Praktikum machen, weil Schulpraktikas sind in der Regel ja immer zu festen Zeiten und dann eben überlaufen. Aber außerhalb der Zeiten immer sehr gerne.
Ich muss mal bei die Gelegenheit nutzen, dass du mal ein paar Sachen für mich einordnest, weil ich höre immer verschiedene Begriffe und kenne ja auch verschiedene Menschen dazu. Und
wir können auch gut abkürzen bei der Polizei.
Ja, das können wir alle, das können wir auch super. Also damit hast du jeden dann abgehängt. Aber was ist eine Polizeidirektion?
Wir haben im Land Brandenburg ein Polizeipräsidium, das sitzt in Potsdam.
Ja.
Und zusätzlich zu dem Polizeipräsidium gibt es 4 Polizeidirektionen.
Eine heißt Nord.
Eine heißt Nord, die sitzt in Neuruppin. Dann haben wir eine in Ost, die sitzt in Frankfurt-Oder. Eine in Süd, die sitzt in Cottbus. Und eine in West, die sitzt in Brandenburg an der Havel. Mhm. Das sind ganz, ganz früher mal ähnlich der Präsidialstandorte gewesen. Aber das war schon viele Reformen davor. Mhm. Das sind die Polizeidirektionen und zu diesen Polizeidirektionen sind zugeordnet und das ging damals nach Landkreisschnitten.
Polizeiinspektion.
Die Inspektion, genau. Wir haben
Inspektion. Schöne Grüße an Herrn Borchardt.
Genau, hier in Oranienburg ist die Inspektion geführt von Herrn Borchardt, ganz genau.
Okay, und die Inspektionen wiederum, die sind auch nochmal gegliedert?
Zu den Inspektionen gehören auch nochmal Reviere. Die Reviere sind aber nicht immer und kontinuierlich 24/7 besetzt, also 24 Stunden, sondern da befindet sich ein Ansprechpartner zu bestimmten Tageszeiten vor Ort, weil die Revierpolizei in der Regel ja im Revier sein soll und ansprechbar für Bürgerinnen und Bürger. Oder eben.
Also die Leute, die man auf der Straße wahrnimmt in Oranienburg, die gehören zum Polizeirevier Oranienburg.
Nein, nicht ganz. Sie gehören auf jeden Fall zur Polizeiinspektion nach Oberhavel.
Das auf jeden Fall, ja.
Richtig. Und vielleicht auch zum Revier. Oder noch besser, weil Oranienburg ist ja beglückt mit vielen Standorten. Vielleicht gehören sie auch zur Bereitschaftspolizei mit Standort an der Hochschule.
Ja, tatsächlich, ja. Hier kann ja alles sein. Ja.
Richtig, wir haben alles.
Wir fühlen uns auch wirklich sehr sicher hier in Oranienburg. Manchmal auch ein bisschen zu sicher. Es ist auch immer super, wenn so Trainings gemacht werden mit Leute aus dem Auto rausholen und Blitz. Das kann hier in Oranienburg wahrscheinlich immer ein bisschen häufiger passieren. Ist aber immer nett. Nee, aus Komfort.
Noch nicht gesehen.
Nee, echt, ja.
Aber wir haben dadurch, dass der Standort der Einsatzhundertschaft in Oranienburg ist, natürlich eine Besonderheit, weil wir damit eben doch eine Einheit hier haben, die gerade wenn es um Demolagen geht, wenn es größere Veranstaltungen geht, immer sehr kurzfristig zu greifen ist.
Also wir sind immer noch in Germdorf in Luisen, Germdorf in Eden im Luisenhof und da ist eine Hundertschaft.
Die Hundertschaft sitzt auf dem Gelände der Hochschule.
Ah, siehst du, da haben wir was Neues gelernt. Und das ist nochmal eine Spezialeinheit der Polizei, die zum Beispiel Großdemonstrationen betreut. Und wenn wir so die Polizeibusse sehen, die einmal so durch Oranienburg fahren, manchmal im Pulk mit 5, 6, 7.
Da sind Anwärter drin in der Regel. Gut.
Ah, das ist dann noch was an. Aber also, wir müssen das sortieren, ja. Also wir haben so viel mit.
Die großen Busse, die richtig großen Busse, die blauen großen Reisebusse, da sitzen in der Regel Anwärter drin.
Die meinte ich jetzt aber nicht. Ich meinte jetzt wirklich, diese kleinen, die Bullis hier haben.
Da sitzt die Bereitschaftspolizei drin.
Genau, und da sind ja manchmal 7, 8 Busse hintereinander irgendwie oder 5, 6 mindestens. Dann sind die auf dem Weg zum Fußballspiel oder sowas.
Zum Beispiel, genau. Demolagen, Fußballspiel, Bereitschaftspolizei ist sozusagen immer dann da, wenn der normale Dienst das nicht abgleichen kann. Die haben nochmal ganz krasse Arbeitszeiten.
Ach so, ja, die müssen dann halt einfach, wenn was ist, typischerweise wahrscheinlich am Wochenende oder so, ne? Also dann.
Richtig. Und das ist auch etwas, was natürlich im Polizeiberuf und wahrscheinlich auch nicht so an erster Stelle für jeden steht. Polizei findet eben 24/7 an 365 Tagen im Jahr statt. Das heißt also, man muss sich darauf einstellen, wenn man diesen Beruf wählt, dass man eben auch an Feiertagen arbeitet, dass man eben auch in der Nacht arbeitet, dass man auch gerne am Wochenende arbeitet, weil da finden ja die meisten Veranstaltungen, gerne auch die familiären Auseinandersetzungen statt, wenn die Familie sich zu Hause trifft.
In der Woche, da geht man sich aus dem Weg, ja.
In der Woche schafft man es, wenn man auf Arbeit ist. Also von daher, ja. Also die Arbeitszeiten innerhalb der Polizei sind meistens vielleicht nicht so wie im normalen Leben, aber dafür hat man eben Privilegien, dass man eben unter der Woche mal frei hat. Gerade für Familien ist es eine Herausforderung, muss man schon sagen.
Es ist eigentlich so, dass man vielleicht, also man ist ja auch in einer Weise auch psychisch belastet und hat ja so ein schwieriges Bild von der Wahrheit. Also ich will mal so sagen, ich zum Beispiel habe, glaube ich, eine zu positive Vorstellung von jungen Schülern. Weil welche Schüler lerne ich kennen? Ich lerne wirklich immer nur die Kinder, die besonders sich hervortun kennen und denke, wow, also ich mache mir überhaupt keine Sorgen um die Jugend. Das ist, die sind ja alle nur toll. Aber möglicherweise habe ich doch nicht ganz klares Bild und ganz differenziertes, weil die Problemfälle lerne ich ja selten kennen. Also die kommen mit dem Beginn nicht. Bei euch ist gerade umgekehrt, glaube ich. Also mit diesen Grenzfällen, also Leute, die zu, weiß nicht, auch eher mit Sicherheit, wenn dem Beruf ist, zwangsläufig, dass du Gewalterfahrung hast oder sowas. Das ist etwas, was in meinem Alltag nicht vorkommt. Also und für euch ist was völlig Normales. Naja, ist ja auch die Gefahr, dass man ein schiefes Bild auch irgendwie hat von, wie ist unsere Gesellschaft? Und
ich glaube, also es gehört auf jeden Fall dazu, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Und wenn ein Vorgesetzter merkt, dass ein bestimmter Bereich oder eine bestimmte Organisationseinheit zu tief immer wieder im gleichen Deliktsfeld arbeitet und dadurch unter die Räder gerät, muss der Vorgesetzte handeln. Ist jetzt leicht gesagt, wenn wir unendlich viel Personal hätten, könnte man das natürlich gerne machen. Dadurch, dass wir aber eben nicht so viel Personal haben, ist es etwas, was wir auch als Personalräte oder eben auch als Gewerkschaften immer wieder anmahnen, dass gerade in schwierigen Bereichen, in schwierigen Deliktsfeldern, wo Kriminalpolizei beispielsweise arbeitet, dass wir eine regelmäßige Supervision fordern. Gleiches braucht man aber auch im Wach- und Wechseldienst. Wenn ich jeden Tag zu einer häuslichen Gewalt rausfahre, immer wieder an die gleiche Stelle fahre, feststelle, gerade auch beim Themenfeld häusliche Gewalt, dass sich trotzdem die Familie immer wieder zusammentut und ich vielleicht gar keine Handhabe habe durch weitere Jugendamt, Sozialarbeiter, andere Hilfsorganisationen, dass man dann natürlich in eine Spirale rutscht. Was aber wichtig ist, innerhalb dieser Sphäre Polizei ist ein gutes Team, dass man sich gegenseitig auch mal wieder rauszieht aus bestimmten Situationen, aufeinander achtet und aufeinander aufpasst. Und das ist etwas, was man aber eben nur leisten kann, wenn man auch die Zeit dafür hat. Und das ist etwas, was wir seit Jahren anbahnen. Wir sind, also mein Einstellungsjahrgang, der 2001er Einstellungsjahrgang, war ein Jahrgang mit 100 Anwärterinnen und Anwärter. Danach kamen noch zwei Einstellungsjahrgänge mit nur 50. Danach kam ein Einstellungsjahrgang mit 0. Das heißt, man hat sukzessive in der Vergangenheit versucht, die Personalzahl zu reduzieren. Ich glaube, von Rainer Speer war die Zielzahl irgendwann so 7000, weil seine Idee war, wenn Brandenburg ist ein großes Flächenland, die Menschen ziehen raus aus der Fläche mehr in die Stadt, dann passiert auf dem Land nichts. Eine gewagte Theorie, hat sich auch nicht so ganz bewahrheitet, zumal jetzt auch wieder mehr raus in die Fläche gezogen wird. Und wir merken, gerade in der Fläche brauchst du genug Personal, um das alles abdecken zu können. Jetzt haben wir das große Glück, 9000 stehen im Koalitionsvertrag, wir wollen noch wieder aufkohlen. Aber man merkt, durch dieses Tal der Tränen sind wir noch nicht ganz durch. Und unsere Kollegen arbeiten schon echt am Limit. Es gibt Tage, wo die einfach nicht aus den Einsätzen rauskommen. Und da ist es völlig richtig, wie du sagst, dass wir selber aufeinander Acht geben müssen und uns nicht in so einer Dauerschleife befinden. Ich glaube, also ich lerne ja viele Kolleginnen und Kollegen kennen, mit denen bei Weitem nicht alle. Wir sind ja 8200 aktuell im Land Brandenburg. Und man merkt schon, wo Grenzen sind und wo auch unsere Kollegen sagen, bis hierhin mache ich noch eine zusätzliche Aufgabe und hier aber auch nicht mehr weiter. Und da sind es dann die Vorgesetzten, die wirklich darauf achten müssen, dass die Kollegen auch mal wieder rauskommen. In Berlin gibt es so etwas, dass wenn man eine Schwerpunktwache hat beispielsweise, dass sie von der Schwerpunktwache dann mal versetzt werden auf eine andere Wache, wo eben bestimmte Deliktsfelder nicht so häufig auftreten. Das können wir aber im Land nicht machen. Man kann nicht jemand aus der Prignitz plötzlich mal eben nach Potsdam in die Innenstadt setzen, wo quasi die Einsätze alle 5 Minuten reinkommen. Das wird nicht funktionieren.
Hier sind eher Generalisten dann wahrscheinlich, ne?
Also, wird deswegen nicht funktionieren, weil die Wege zu weit sind.
Ja. Nein, ich meine, also ich merke auf dem flachen Land, das funktioniert ein bisschen anders als in der Großstadt, ist der Spezialist für alles. Weil es einfach auch geht. Also schon in der Stadtverwaltung Oranienburg, die hier viel, also wir sind keine Großstadt wie Berlin, da ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wir haben wirklich für alles Mögliche, haben wir spezialisierte Abteilungen. Das ist so bei den kleineren Rathäusern überhaupt nicht möglich. Also da sind die Leute ja ein bisschen generalistischer unterwegs und ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Polizei da auch ähnlich.
Ja, wobei wir im Land grundsätzlich auch so strukturiert sind, dass du genau die Spezialisten auch mindestens mal in der Nähe und greifbar hast, wo du sie brauchst. Da geht's ja um bestimmte Deliktfelder. Also wir haben in der Direktion beispielsweise auch die Kriminalpolizei der Direktion, da ist die Mordkommission angegliedert. Da findet sich auch der KDD, das ist der Kriminaldauerdienst. Die Bereiche sind schon so im Land strukturiert, dass man zwar immer noch Wege hat, aber man schon auf die noch zurückgreifen kann. Wir haben ja ein LKA in Eberswalde, Landeskriminalamt für die Abkürzungsfans. Und da haben wir natürlich all unsere Spezialisten, die sitzen, so länderübergreifende Kriminalitätsphänomene geht oder organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, solche, die dicken Brocken, die werden im LKA bearbeitet.
Aber du schätzt es auch schon so ein, wir haben zu wenig Polizisten und gut, dass wir jetzt gerade ein bisschen, was heißt ein bisschen, also wir kohlen gerade auf. Ich weiß, dass gerade jetzt die Landesregierung ziemlich eine Herausforderung hat mit Haushalt. Haben wir alle, also Bund und auch in der Stadt, überall das gleiche Thema. Aber es gibt eine Ausnahme, überall wird gestrichen, aber Polizei wird tatsächlich aufgebaut. Das ist schon was Besonderes und hat ja auch einen Grund, warum das so ist, weil, du hast es jetzt so deutlich gesagt, ich glaube, das empfinden auch viele Leute so, dass einfach über Jahre, sich vielleicht auch ein bisschen tot gespart hat. Und mein Eindruck so von außen, das ist ja nicht nur bei der Polizei, sondern in anderen Bereichen ähnlich, dadurch, dass da überhaupt keine Ausbildung mehr stattgefunden hat, hat man ja sogar Ausbildung verlernt. Also auch das muss man ja, sind ja Infrastrukturen, die man ja mit wieder aufbauen muss. Und schön, dass jetzt das wieder eine andere Bedeutung hat und eine andere Größenordnung. Und würde mich auch freuen, wenn auch unsere Polizeihochschule vielleicht auch noch ein bisschen wächst. Es gibt ja vorsichtige Signale, dass da was passieren könnte doch.
Also ich kann zumindest für die Hochschule sagen, wir sind ja schon seit ein paar Jahren dabei, mehr Anwärterinnen und Anwärter auszubilden. Ich glaube, seit jetzt 4 Jahren oder 5 Jahren mit dieser doppelten Einstellungszeit, also im April und im Oktober. Und für die Hochschule kann ich sagen, die haben es auf gar keinen Fall verlernt. Ganz im Gegenteil, also die machen einen großartigen Job. Aber man merkt auch, und das ist etwas, das hat was mit unserer Stufe davor zu tun, wenn wir unsere jungen Menschen nicht ausbildungs- und studierfähig machen an den Schulen und auch als Eltern sie selbstständig machen, dann hat jeder Bereich, egal ob es jetzt die Hochschule der Polizei ist oder eine andere Ausbildungsstätte, eine besondere Verantwortung und vor allem auch ein besonderes Augenmerk auf die jungen Nachwuchskräfte, sage ich es mal vorsichtig, weil es schon daran liegt, dass wir haben großartige Anwärter. Also wie gehört ich sagen, und ich bin noch kein Fan davon, auf irgendeiner Generation festzumachen. Ja. Denn jede Generation ist anders. Wir waren anders, die nach uns waren anders und die nach uns werden auch wieder anders sein. Was wir aber machen können, ist mit einem guten Bildungssystem und mit einem guten Grundstock den jungen Menschen was auf den Weg zu geben, wie sie überhaupt eine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Und schreckenweise ist es, muss man sich wundern, mit welchen Zensuren man überhaupt die 10. Klasse abschließen kann. Und dann muss man sich nochmal mehr wundern, auch mit welchen Abitur und dann Skills sie überhaupt zur Polizei kommen. So ein Gesetzestext, der liest sich nun mal leider nicht so einfach. Der sollte eigentlich für den Bürger geschrieben sein, so dass der Bürger den aufschlägt und sofort versteht. Ist aber leider nicht so. Und Polizei muss hoheitlich handeln. Wir haben das Gewaltmonopol. Und wenn wir die Gesetze nicht verstehen und sie nicht umsetzen, dann läuft da irgendwas schief. Und deswegen ist besonders wichtig, an der Stelle Bildung auch da viel mehr zu investieren und zu gucken, dass die jungen Menschen einen guten Start haben ins Studium oder in die Ausbildung. Egal jetzt, ob bei uns oder woanders, aber da stellen wir wirklich Defizite fest.
Bist du, glaube ich, nicht die Einzige, die das so sieht? Ich bin da mal ein bisschen differenzierter. Also, hab ja vorhin gesagt, also vielleicht habe ich so ein bisschen zu gutes Bild, dass es so, also das schon so ist insgesamt, dass Leute mit einer nicht ganz so starken Leistung auf einmal für Jobs gefragt sind, die eigentlich in der Vergangenheit nicht so ihrem Niveau entsprochen hätten. Das mag so sein. Ich glaube aber, das liegt nicht daran, dass die Generation insgesamt schwächer ist, sondern ich glaube daran, es gibt einfach, die Generation ist kleiner. Also wir waren halt einfach damals viel mehr in unserer Generation und insofern gab es auch mehr bessere. Und wenn halt einfach keine Kinder da sind, also das sind immer noch 10% sehr gute und 10, die gab es damals auch, das waren nur halt einfach viel mehr. Und dazu waren wir im Arbeitsmarkt gewesen, von wo noch 4 bis 5 Millionen Arbeitslose gewesen sind. Also da konnte man sowieso dankbar sein, wenn man einen Job hatte. Und du hast ja schon beschrieben, also das war eine Ausnahme von Leuten, die überhaupt ausgebildet wurden. Ja, na klar, das waren dann halt einfach nur die Allerbesten gewesen. Wenn wir heute wirklich mehr Leute brauchen, dann gehen wir halt auch mehr in die Mitte. Und die sind halt einfach nur mehr gefragt als in der Vergangenheit. Und da muss man sich eben auch junge Menschen bemühen, die noch Potenzial haben.
Ja, und ich glaube,
wie sehen wir aus von unserer Zeit?
Also gerade heute war, wir haben ja heute die als Gewerkschaft die Anwärterinnen und Anwärter begrüßt, haben uns vorgestellt, unsere Arbeit vorgestellt. Und da sind tolle Gespräche, sind tolle junge Menschen, die zur Polizei kommen. Also ihr macht das nicht an einer, an einer Generation fest. Was ich aber feststelle, ist, dass gerade dieses Thema Selbstständigkeit etwas ist, was Eltern ja mitgeben. Mhm. Eltern bringen ihren Kindern bei, um sich selbstständig zu bewegen, sich zu orientieren. Ich glaube, es ist heutzutage schon schwierig für einen jungen Menschen, ohne ein Smartphone durch die Gegend zu laufen und den Weg noch zu finden. Und auch für Eltern ist es wahrscheinlich schwierig, loszulassen. Also man sieht's vor den Grundschulen, wenn die SUV-Reihe dann vor den Grundschulen steht und die Kinder rausgeworfen werden. Es ist wahrscheinlich in Oranienburg dadurch, dass die Schulen so sind, dass man vielleicht aus der Schule, aus dem Haus fällt und in der Schule schon ist. Aber auf dem Land ist es schon.
Ist bei uns auch nicht anders. Ist genau auf
Lädchen. So, und dann denke ich mir manchmal, gerade bei der Einschulung, bei einer Tochter war es dann so, also bis in den Klassenraum noch begleitet, wo man sagt, die müssen jetzt alleine gehen. Man muss auch mal loslassen.
Da kann ich nur zustimmen. Also das ist definitiv so. Es kann nicht gesund sein. Da können wir uns, glaube ich, alle mal ein bisschen hinterfragen, ob das vielleicht wieder ein bisschen besser geht.
Ja. Und was ich mir auch wünschen würde, und an dieser Stelle ist ja jetzt eher so ein übergeordneter Wunsch, ist neben der guten Schulbildung für den Beruf gleichzeitig auch eine gute Versorgung von Kitas. Und zwar mit besseren Zeiten. Also ich habe immer Vollzeit gearbeitet, habe meine reguläre Elternzeit gemacht und bei meinem zweiten Kind war die Elternzeit sogar noch ein bisschen kürzer und bin nicht, weil ich meine Kinder nicht liebe, sondern weil ich auch gerne arbeiten gehe und die Mischung aus beiden wollte ich für mich auch hinbekommen. Und da war es für mich ein Segen, dass die Kita keine festen Schließzeiten hatte und zwar nicht in den, und schon gar nicht in den Ferien, dass die Kita auch zu Zeiten geöffnet hat von 6 bis 6. Also, dass ich auch früh anfangen konnte und dann eben früher an der Kita war, um sie abzuholen oder eben auch manchmal länger arbeiten musste. All das haben mir die Kinder bis jetzt noch nicht vorgeworfen. Ich weiß noch nicht, ob es noch kommt. Aber wir hatten eine großartige Kita und jetzt merke ich aber, dass die Kita-Zeiten sich so reduzieren, vielleicht auch wegen Personalmangel oder warum auch immer. Und das dazu führt, dass immer mehr Eltern, gerade auch Mütter, in Teilzeit gehen und eben auch in der Polizei in Teilzeit arbeiten. Und das ist eine Herausforderung, gerade auch für den Schichtdienst. Und Schichtdienst-Kita gibt es schon mal gleich gar nicht. Die gab es früher mal. Ich kenne es nicht. Ich habe es immer nur gehört von Kollegen. Aber es ist ein Thema, gerade für die Schichtdienstberufe. Wie kriegt man es hin, dass man trotzdem Beruf und Familie in echt auch vereinbaren kann und nicht über einen Rückschritt macht?
Also Schließzeiten gibt es in Oranienburg auch nicht. Jedenfalls nicht bei dem Träger Oranienburg, bei den freien Trägern. Da kann das anders sein. Aber tatsächlich so eine, also man kann ja sagen, Kita-Hotel, also so Kinder, die tatsächlich eher zu Abendstunden oder sowas in die Kita gehen, das haben wir auch nicht, weil, also wir haben uns damit auseinandergesetzt und will auch gar nicht sagen, dass das für alle Zeit so sein muss. Vielleicht muss man das dann nochmal irgendwie ganz anders angehen. Gibt ja auch andere Schichtarbeiter, aber das ist echt schon noch eine riesengroße Herausforderung, also auch für den Rhythmus der Kinder, das zu koordinieren, also ist nicht ganz trivial, jedenfalls etwas, was wir bis jetzt auch mal gescheut haben. Es gibt schon Kitas, die länger aufhaben als andere, da gibt es Möglichkeiten, aber jedenfalls keine 24-Stunden-Kita, sowas haben wir noch nicht. Und ich stelle es mir auch schwierig vor, aber ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass es da durchaus auch Bedarf für gäbe.
Also wir haben es versucht, auf verschiedenen Ebenen immer mal wieder anzuschieben. Und klar, am Ende müssen es auch die Eltern sein, die sagen, sie würden das auch mittragen.
Nein.
Wenn man selber als Eltern, wenn man ein Kind natürlich ins eigene Bett bringen, ich komme aus der Nachtschicht und habe ein aufgewecktes Kind, das ist ja natürlich nur so eine Herausforderung. Also es gibt schon verschiedene Ansätze. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein kulturelles Thema, wie man das tut, ja. Sonst nicht. Und am Ende hilft aber eine gute Kita-Versorgung, hilft, glaube ich, allen, um dann eben auch die Möglichkeit zu geben, gerade wenn es so um die Sommermonate geht, kämpft jeder mit irgendeiner Urlaubswoche, weil Kita-Schließzeiten zur gleichen Zeit dann wie die Schulferien sind. Also gerade in Potsdam ist es zum Beispiel ein Riesenthema. Und das ist eine große Herausforderung. Würde ich gerne abschaffen, solche Schließzeiten.
Haben wir nicht. Also nur eine, wo ich Wobei wir beide haben das Thema sowieso nicht mehr, aber.
Nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich wirklich
froh. Und ich war gerade konfrontiert bei der Personalratsversammlung dann mit dem Wunsch auf Schließzeiten, weil natürlich auch immer wieder Leute gibt, die genau sich das Gegenteil wünschen aus Gründen. Also das kannst du auch immer alles so oder so sehen, aber ich bin auch dafür, dass es keine Schließzeiten gibt. Ich kann auch aus meinen privaten Erfahrungen sagen, ich hatte meine Kinder an meinem Träger, der frei war, und da gab es tatsächlich Schließzeiten, 3 Wochen in den Sommerferien, und das hieß natürlich auch immer, dass in den 3 Wochen hast du deinen Jahresurlaub. Genau. Also, und das ist natürlich da, wo Hotels immer am allerteuersten sind. Also schon das war wirklich sehr dankbar, als die Zeit dann endlich vorbei war. Aber die Stadt Oranienburg selber als Träger, und hier haben die meisten Kitas, die hat das nicht.
Gut zu wissen.
Klar, das kannst du in Potsdam heute sagen.
Ja. Wir sind ein bisschen abgekommen, so.
Das ist der Plan gewesen, ja. Das hat gut funktioniert. Also, was ich mir aber die ganze Zeit vorgenommen hatte, mit dir nochmal überhaupt erstmal über die Gewerkschaft der Polizei zu sprechen, das hatten wir jetzt nicht komplett ausgelassen, aber so richtig.
Stimmt.
Also, kannst du uns nochmal genau erklären, was, also, man hat Gewerkschaft schon mal gehört, Verdi und was es alles gibt irgendwie. Und Arbeitsstreik, und ich glaube, das war in 17 auch sehr ausgeprägt. Zwischendurch hat man sich auch gefragt, was soll das eigentlich? Und manche sind, glaube ich, ganz dankbar dafür, wenn ihr kämpft für höheren Lohn und alle davon profitieren. Also.
Das stimmt. Es hat auch keiner gesagt, mach's nicht.
Ja, es ist ja so. Also wir. Ja, also wie bist du zur Gewerkschaft gekommen? Warum? Was macht ihr?
Also wie ich zur Gewerkschaft gekommen bin, kann ich dir gar nicht so richtig sagen, weil damals an der Polizeihochschule habe ich angefangen zu studieren, und vor Ort waren ganz viele engagierte Menschen, die gesagt haben, hier, du musst auf jeden Fall zur Gewerkschaft gehen, ist wichtig für dich, ist wichtig für die Polizei, und wenn er mir sagt, ist wichtig, dann denke ich mir, alles klar. Also irgendwie so wird es gewesen sein, weil ich kann mich konkret an diesen einzigen Tag in meinem Leben nicht erinnern, wann ich da was unterschrieben
habe. Du warst einfach irgendwann mal Mitglied der Gewerkschaft.
Ich war dann einfach Mitglied der Gewerkschaft und war auch gleichzeitig Mitglied in der Jugend- und Außenministervertretung, das ist sozusagen die Schülersprecher für die Studenten dann an der Polizeischule. Mhm. Also du merkst schon, wie zu Schulzeiten konnte sie wieder nicht Nein sagen, und demzufolge habe ich da auch nicht Nein gesagt, und mein Mann sagt liebevoll immer das hier, Tourette. Wenn es irgendwas gibt, dann ruft sie hier. Naja, jedenfalls die GDP ist eine Gewerkschaft unter dem Dachverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zum Deutschen Gewerkschaftsbund gehört die IG Metall, gehört Verdi, IGBCE, und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere. Die aber eher bekannt sind natürlich Verdi und IG Metall. Und woher kennen wir die? Oder die IVG ist gerade die bei der Bahn sehr...
Ja, nicht so groß, aber wenn die streiken, merken es alle.
Sieht's aus. So, und gerade Verdi und auch IG Metall sind natürlich viel mehr in den Schlagzeilen.
Ja.
Die dürfen streiken.
Ja.
Im Beamtenbereich kann ich aber nicht sagen, ich lasse jetzt den Funkwagen hier einfach stehen, weil mich das total nervt, dass ich schon wieder Überstunden mache oder weil der Funkwagen Schrott ist oder irgendwelche Sachen auch.
Polizisten sind in der Regel Beamte.
Polizisten sind Beamte, genau. Wir haben zwar auch Angestellte.
Ja, richtig, das ist ja schon mal direkt Konflikt.
Aber wir selber als Beamte, wir dürfen nicht streiken.
Ja.
Wir sind quasi darauf angewiesen, dass es jemanden gibt, der sich für uns stark macht. Also sozusagen ein Schutz für den Schutzmann oder Schutzfrau. Und die Gewerkschaft der Polizei ist relativ schnell, also gab schon zu DDR-Zeiten Gewerkschaften, und nach der Wende ist in Brandenburg die GDP sozusagen aus dem Boden gestampft worden. Und damals mit meinem Vorgänger Andreas Schuster, der die GDP wirklich über 33 Jahre mit begleitet hat. Also sie sehr stark gemacht hat, auch sie in der Politik sehr stark vertreten hat. Wir haben... Aktuell sind wir bei 8.200 Polizisten und wir haben 7.300 Mitglieder in der GDP, also in der Gewerkschaft der Polizei. Es gibt noch 2 andere kleine Gewerkschaften, die auch für die Polizei einstehen. Nun kann man sich fragen, warum braucht es mehrere Gewerkschaften für eine Polizei? Die Frage ist berechtigt, kann ich aber nicht beantworten.
Ist so.
So wie verschiedene Parteien gibt, hat es eben auch unterschiedliche Gewerkschaften.
Ja.
Manche haben sie auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir wollen eher in Richtung Kriminalpolizei uns dafür mehr engagieren. Die anderen vertreten alle. Wir vertreten auf jeden Fall jede Sparte. Und die Gewerkschaft kämpft nicht nur für bessere Rahmenbedingungen, sondern sind auch der Verhandlungspartner, wenn es darum geht, um Tarifabschlüsse zu gewährleisten. Und wir hatten jetzt gerade einen Tarifabschluss, der müsste euch auch betreffen, nämlich von Bund und Kommune. Und bei diesen Tarifverhandlungen ist unter anderem die GdP auch mit an Bord. Da heißt also, wir sitzen mit in den Verhandlungsrunden. Warum sitzt da drin? Weil wir natürlich mit bei Bund und Kommune die große Bundespolizei mit drin haben, BKA mit drin ist. Und in erster Linie sind die Tarifverhandlungen ja für Tarifbeschäftigte. Aber Ziel der Gewerkschaften ist ja eine schnelle Übernahme auch für den Beamtenbereich, weil die Beamten eben keine eigene Lobby haben für sich. Die sind immer darauf angewiesen, dass der geneigte Politiker es für würdig erachtet, dass der Beamte auch mehr Geld bekommt. Und das ist etwas, was in der Regel dem Politiker nicht so eigen ist, zu sagen, hier Beamte, ihr kriegt noch was obendrauf, sondern in erster Linie wird ja geguckt, wie kann man sparen oder kürzen oder wie kann man es vielleicht ein bisschen schmaler gestalten. Nachvollziehbar, weil an den Haushalt wollen ja alle ran. Und gleichzeitig für uns auch nachvollziehbar, gerade im Beamtenbereich sind wir im Brandenburg, im Einstiegsamt A9 und das ist ja eigentlich ein Einstiegsamt für den gehobenen Dienst, sind wir an letzter Stelle. Da können wir sehr viel besser werden. Und dafür gibt es eben uns als sozusagen Vertretung für die Polizisten, um mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus ärgere ich die Landesregierung immer wieder mit Themen, wenn es darum geht, um verbesserte Rahmenbedingungen, um Gesetzgebungsverfahren. Wir hatten jetzt zu Silvester, ging es um das Thema Böllerverbot. Dann ging es darum, brauchen wir Messerverbotszonen oder brauchen wir sie nicht? Wie sinnvoll sind bestimmte, auch populistische Vorschläge von bestimmten Politikern? Auch die werden von uns immer inhaltlich auseinandergenommen, die werden bewertet, die werden fachlich auch bewertet. Und dann gibt's dazu nochmal auch eine Äußerung von uns, gerade in den Medien an verschiedener Stelle, im RBB oder in der Mainz oder sonst irgendwo.
Kannst du mit den Böllern nochmal, also ich ärgere mich ehrlich gesagt immer über diese Böller-Debatte, weil ich sie immer so verlogen finde, also weil wir irgendwie 3 Tage vor Silvester anfangen, darüber zu diskutieren, 3 Tage nach Silvester interessiert schon wieder keinen mehr. Also dann könnte das doch jetzt eigentlich auch lassen. Also entweder man wird mal konsequent gezogen oder man, also diese ewig gleiche Debatte irgendwie und dann im nächsten Jahr ist es doch wieder so wie vorher.
Genau, also bin ich total bei dir, weil ich sehe nämlich ganz genauso und ich finde es du wirst es sehen, es wird in diesem Jahr ganz genauso sein.
Ganz sicher. Ja.
Wird irgendjemand wieder kommen und wird sagen, ja, wir wollten doch eigentlich keine Böller mehr, weil wir haben den Umweltschutz, wir haben die Tierschutzorganisation und wir haben die Gewerkschaften. Und warum sagen wir es jetzt unbedingt? Weil.
Also was ist eure Position erstmal?
Unsere Position ist grundsätzlich, gerade in Großstädten würde es völlig ausreichen, wenn man ein festes Feuerwerk macht, meinetwegen auch hier in Oranienburg ein festes Feuerwerk.
Ich finde schon, dass du uns in der Großstadt irgendwie schon mal einordnest.
Ja. Schön, ja.
Fühlt sich gut an.
Also Städten und Großstädten, ja. Ja, aber es reicht aus, meiner Meinung nach, wenn wirklich die Stadt für sich ein Feuerwerk macht, alle sich daran erfreuen können und dann ist es gut. Was passiert momentan ist, dass sowohl Rettungskräfte als auch Polizisten regelmäßig gerade in der Silvesternacht angegriffen werden, davor 3 Tage, danach 3 Tage mit Böllern geschossen werden und wir natürlich eine Diskussion haben mit der breiten Bevölkerung, die sagen, lass mir jetzt aber nicht das Böllern verbieten und ich will das jetzt aber machen. Das dazu führt, dass sie sich aber erstens sind schweineteuer, kostet richtig viel Geld, dann fährt man nach Polen, holt sich irgendwelchen anderen Schrott, den man dann anzündet oder bastelt.
Das hatten wir diese ja neu, irgendwie diese Kugelbomben, genau, da zur Todesopfer. Ne,
das. Und das führt dazu, dass dann experimentiert wird und natürlich, die Krankenhäuser haben eine viel höhere Belastung, ja. Gerade und fragt man eine Augenärztin, fragt man die Chirurgen, dann sagen die, nee, brauchen wir nicht.
Ja.
Und ich glaube, wir Deutschen, wir funktionieren so in dem Augenblick, wo man eine Debatte anfängt und wir führen ja keine Debatte. Die Politiker sagen, wir können es nicht verbieten. Ich glaube, Olaf Scholz hat irgendwie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann dachte ich, okay, dann führen wir aber keine Debatte, sondern dann ist es nur so, er kann es sich nicht vorstellen.
Ich habe mal eine Meinung dazu.
Aber vorstellen kann ich es mir nicht.
Ja.
In anderen Ländern, in Frankreich, in den nordischen Ländern, gibt es das nicht mehr. Dann gibt es ein festes Feuerwerk,
ja.
in der Kommune, in der Region, wo man hingeht, wo man eine Wunderkerze anzündet, auf Neujahr Anstoß. Und ich verstehe es nicht so ganz, warum wir es in Deutschland nicht hinkommen, überhaupt mal darüber zu reden.
Genau, noch nicht mal an dem Punkt sind, weil das war mal qualifizierte Ausfrage.
Und wo man dem Bürger etwas wegnimmt, fanden wir jetzt, sind wir in so einem gesellschaftlichen, fragilen Feld gerade aktuell. Es sofort eine Gegenwehr kommt, überall in den sozialen Medien ging es richtig ab. Die Berliner Kollegen hatten eine Petition in Umlauf gegeben mit vielen Millionen Unterschriften. Und da ging es nur darum, dass die Berliner GdP wollte ein Böllerverbot durchsetzen, dass sich der Bund damit überhaupt erstmal auseinandersetzt. Mhm. Ich weiß nicht, also über 1,5 Millionen, glaube ich, ich weiß nicht die konkrete Zahl, wie viele Unterschriften am Ende drunter war. Danach ist nichts mehr passiert. Es gibt jetzt irgendwo, und ich sag dir wieder pünktlich zu Silvester, wenn wir verletzte Kollegen haben, die im Krankenhaus liegen und vielleicht nicht mehr dienstfähig sind, dann reden wir über ein gesellschaftliches Problem, weil warum macht das jemand? Warum schießt jemand mit einem Böller auf einen Feuerwehrmann, auf einen Rettungsdienst, auf einen Polizisten? Warum?
Das wäre noch auf normaler Zivilisten so geschossen. Dann.
Und dann hast du die gleiche Debatte, wozu brauchen wir es eigentlich?
Ja, wie ist ja. Also und tatsächlich, also man versucht ja als Politiker mal allen zu gefallen und sich mit niemandem zu versauen und deswegen drängt man sich auch nicht auf, selber eine Meinung zu äußern, aber ich sehe es genauso wie du. Also ich glaube, jeder, der Haustiere hat, der kann nur zu dem Ergebnis kommen, was machen wir hier eigentlich? Und mag sein, dass es Leute gibt, die das sehr, sehr lieb haben, aber ich glaube, dass mindestens genauso viele Leute gibt, die sehr dankbar wären, wenn dieser Spuk mal ein Ende hätte. Und ich könnte mir das auch so sehr gut vorstellen, wir haben Festplatz, ein großes Feuerwerk und dann ist aber auch vorbei. Und Tiere sind jetzt nicht irgendwie traumatisiert, irgendwie, was du für Bilder noch mit aufgemacht hast, das kommt noch oben drauf. Aber dieses einfach immer wieder sich darüber erregen und dann aber doch nichts tun, das also das macht mich wirklich fertig. Also bin richtig sauer drüber.
Ja, und wie gesagt, wir führen die Diskussion nicht. Diskussion führen ist, glaube ich, gerade aktuell sowieso sehr, sehr schwierig, weil wir merken es ja selber auch als Gewerkschaft.
Generation Shitstorm, ne?
Ja, man ist sehr schnell in dem, höre ich mir die andere Meinung überhaupt an oder bilde ich mir schon eine Meinung, wenn ich jemand anderen sehe? Alles wird bewertet. Und sich wirklich mal kritisch mit Themen auseinandersetzen, finde ich sehr schwierig.
Ja.
Und das trifft uns natürlich ganz genauso, weil wir als Gewerkschaft demokratisch unterwegs sind. Wir versuchen auch alle Sachen einzuordnen und versuchen nicht die populistischen Züge mit zu begleiten, die momentan so bis Land fahren. Und das ist nicht immer einfach.
Mhm. Oder Mensch, das ist ja wirklich ein gesellschaftliches Problem, was du jetzt nochmal irgendwie um den Tisch gepackt hast. Aber was uns alle auch sehr belastet und ehrlich gesagt auch so ein bisschen in Teilen frustriert, weil man schon irgendwo das Gefühl hat, dass wir so gesellschaftlich schon, ich sag mal, in unseren Grundzügen unter Druck geraten sind und ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob wir da gut durchkommen.
Also ich würde mir wünschen, dass wir grundsätzlich jeden Menschen gegenüber mit Respekt begegnen. Selbst wenn der Mensch mir nicht gefällt oder es gibt natürlich immer Ausnahmesituationen. Wenn mich jemand angreift, dann werde ich gucken, wie ich mich verteidigen kann. Ja. Aber ich erlebe auch so im täglichen Leben, ich versuche immer eine gewisse Art von Grundfreundlichkeit an den Tag zu legen. Weil
ist nicht so viel verlangt. Ist eigentlich so einfach. So, oder?
Grüßen. Ja. Freundlich sein, weil selbst wenn es mir nicht gut geht, kann der andere in der Regel nichts dafür. Und habe bis jetzt meine Lebenserfahrung, auch meine Diensterfahrung, konnte Konflikte, nicht alle, aber die meisten relativ gut lösen, zumindest mit Kommunikation. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade wenn man so in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dass man schon... Oder Fahrradfahrer in Berlin. Ja, man wird angebrüllt und man hat noch gar nicht den Fuß auf den Weg gesetzt. Es ist irgendwie so gerade eine komische, fragile Stimmung. Und eigentlich, und dem muss man klar sagen, wir haben großes Glück, aktuell im Frieden zu leben. Uns geht es als Land nicht schlecht. Selbst wenn man sagt, es gibt natürlich Auf und Abs im Land. Aber wir haben uns wirklich ganz gut entwickelt. Und manchmal auch das zu schätzen, was man hat, würde vielleicht uns auch ganz gut tun. Mal so ein bisschen so aufs Wesentliche besinnen, würde ich mir manchmal wünschen, wenn es jetzt nicht zu abgehoben klingt.
Nee, es ist, also sprichst du mal aus dem Herzen. Also ich glaube, das bewegt auch gerade viele Leute so. Und also wir alle wünschen sich's und alle leiden darunter, dass es aber so gerade nicht ist und fragen sich, woran liegt's eigentlich? Also ich glaube, soziale Medien haben da ganz viel mit zu tun und das Screen vor der Nase, der nie weg ist irgendwie. Und ich sehe auch, wenn du auf der Straße mit Leuten sprichst, die noch relativ, fühlt sich alles normal an, aber dann machst du irgendwie den Screen an und es ist alles nur schlimm und nur Katastrophe. Und also wir müssen irgendwie lernen, uns davon, glaube ich, ein bisschen zu lösen und wieder ein bisschen in die Realität zurückfinden und uns ein bisschen aushalten. Und aber das scheint ja wirklich global ein Problem zu sein. Also in anderen Demokratien kann man genau das gleiche traurige Bild sehen. Populismus ist stark und Menschen verlernen, irgendwie miteinander umzugehen. Und jetzt kommt noch KI dazu. Ich glaube, da wissen wir noch gar nicht, was auf uns zukommt. Übrigens, kleine Randnotiz. Hat mir nur noch notiert, ich weiß gar nicht, kennst du Thomas Gabriel Rüdiger?
Aber selbstverständlich. Das ist mein Lieblingsprofessor.
Ehrlich? Kann ich verstehen.
Da will ich es nochmal betonen.
Wollen wir mal kurz Werbung machen? Also, ich kann mal bei YouTube zum Beispiel irgendwie sich mal zu Herzen ziehen, aufrufen. Was erklärt er? Also, ich.
Thomas Gabriel Rüdiger, der Mann mit den drei Vornamen, ist unser Cyberkriminologe in Brandenburg und meiner Meinung nach für Brandenburger Verhältnisse. Ich glaube, er ist deutschlandweit bekannter als in Brandenburg. Er ist derjenige, der von Anfang an in dem Augenblick, wo eigentlich das Smartphone mit sozusagen ins Leben getreten ist, von Anfang an gesagt hat, ihr müsst, ihr Eltern, ihr Lehrer, ihr müsst eure Kinder von Anfang an begleiten im Bereich der Medienkompetenz.
Ja.
Weil was machen wir? Wir schicken unsere Kinder mit Fahrradhelm, mit Schutzausrüstung, setzen wir sie aufs Fahrrad, am besten noch mit Abstützen, mit allem, was geht. Der Verkehrsweg wird erklärt. Wir begleiten und begleiten und begleiten. Alles, was in der realen Welt ist, wird geschützt und wir sind quasi Helikopter um unsere Kinder drumherum. Wir sind aber unheimlich schnell mit dem Thema, hier hast du ein Smartphone und wo du dich bewegst, weiß ich eigentlich gar nicht. Die wenigsten Eltern kennen Snapchat, Insta, TikTok, welche Foren es auch immer für die Kinder gibt. Die wenigsten Eltern wissen, wie die Mechanismen funktionieren, weil sie selber sich rausnehmen aus dieser sozialen Community. Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist ein Themenfeld, was Thomas intensiv auch in seiner Doktorarbeit nochmal beschrieben hat, wie wichtig es ist, den Kindern von Anfang an, bevor sie das Endgerät bekommen, wirklich Medienkompetenz beizubringen. Wie sind die Sachen zu bewerten? An wen muss ich mich wenden, wenn ich in irgendeiner Art und Weise gemobbt werde? WhatsApp-Gruppen, was passiert eigentlich in diesen Gruppen? Gerade wenn die Kinder, hast ja Kinder in schulfähigen Alter, wenn die anfangen, einen Klassenchat zu machen, welche Bilder werden da gezeigt? Wie reden die überhaupt miteinander?
Das sind genau in dem Alter, wo genau solche Fragen sich stellen.
Und da sind wir wieder bei deinem Thema Kommunikation. Schriftliche Kommunikation begleitet von Emojis kann so unterschiedlich interpretiert werden. Die ständige Verfügbarkeit vom, gerade bei Snapchat zum Beispiel, wenn die Kinder sich in dem Medium bewegen, sehen die sofort, welche Freunde wo an welcher Stelle sind. Eine permanente Überwachung findet statt. Und wenn ich meiner Freundin schreibe, kommst du heute zum Eis? Und die sagt, oh, nee, habe ich aber keine Lust, weil ich bin jetzt mit dem und dem unterwegs und ich sehe, die ist da gar nicht. Was passiert dann bei den Kindern? Und das zu erklären, aufzunehmen, sich damit zu beschäftigen, kostet viel Zeit und Energie und muss auf mehreren Ebenen gespielt werden. Und Thomas hat noch ein zusätzliches Steckenpferd, das tatsächlich sind Online-Spiele. Nämlich gerade wenn Kinder viel PlayStation, Nintendo Switch und wie alle die Geräte heißen, spielen.
Das ist auch ein soziales Netzwerk.
Natürlich. Und da spielen unter anderem auch Täter.
Ja.
Also Ansprechen von Kindern, gerade Sexualdelikte an Kindern, werden ganz oft über die sozialen Medien, also ein Ansprechen von Kindern auf der Straße, so wie das vielleicht irgendwie früher mal passiert ist, ist höchst selten. Die sozialen
Medien. Viel einfacher.
Natürlich. Und vor allem kann man sich erst alles ausgeben. Und du hast ja KI angesprochen und Thomas hat ja gerade in letzter Zeit unheimlich viel zu KI auch veröffentlicht. Man kann am Ende nicht mehr erkennen, wer mich da anspricht. Ich kann ein Foto nicht erkennen, ob das ein 55-jähriger Mann ist oder ob das eine 12-jährige Mädchen ist.
Ich habe einen Live-Vortrag vor kurzem von ihm gesehen. Du musst gar nicht von Fotos ausgehen. Also er hat vorgeführt, wie er gerade spricht und gleichzeitig er selber spricht als, 13-jähriges Mädchen oder als 60-jähriger Mann. Also war alles möglich, alles parallel, gleiche Mimik, gleiche Gedik, andere Stimme. Was im Internet passiert, es ist nichts mehr real. Also es wird Realität dabei sein, aber nichts mehr als Realität erkennbar. Und also das war wirklich augenöffnend. Also ich sage es nochmal, Thomas Gabriel Rüdiger, Polizeihochschule Oranienburg, da kann man bei YouTube mal gucken. Da sind auch Referate von ihm, wirklich sehr, sehr, sehr spannend und augenöffnend. Auch einer der Menschen, wollte ich dir mal erwähnen, weil das auch ein Thema ist, was wir total unterschätzen, glaube ich. Und
den kann man auch gut für einen Podcasten, ne?
Das ist eine gute Idee. Die Polizei ist übrigens bei mir ziemlich gut vertreten im Podcast, habe ich gemerkt. Also, natürlich in Oranienburg kommst du nicht. Aber ja, den habe ich auch, Ed Ewigs, den ich auch noch auf meiner Liste habe, aber da habe ich mich auch noch nicht getraut zu fragen, kennst du Beate Wolf?
Natürlich.
Ja, also siehst du. Also
die Polizei, Seelsorge und unser Schatz in der Organisation.
Ja, also, ist wirklich großartig. Einfach ein lieber, auch nur, also ein herzlicher Mensch, ne? Also wenn man sie einmal kennengelernt hat, dann weiß man. Und ich habe auch bestimmt auch ganz viele vergessen, aber ich, wenn ich jetzt noch anfange, weiter Namen zu sagen, dann fädere ich mich ja auch an der Stelle. Du merkst, die Zeit ist fortgeschritten, aber was ich auf jeden Fall noch und erwähnen möchte, kannst du noch mal uns mit Notrufen vertraut machen? Also welche Nummern wählt man wann oder wann nicht? Wann geht man zur Polizei oder wann lässt man es lieber sein?
Also grundsätzlich Polizei ist hier 110 immer dann, wenn ich mich in einer ausweglosen Situation befinde, Gefühl habe, bedroht zu werden, dann im Zweifel Polizei rufen. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt Situationen, wo man es nicht machen sollte, weil man kann sich ja in die Menschen nicht reinversetzen. Und gerade bei dem Thema 112, was Feuerwehr und Rettungsdienst ist und gerade die Diskussion um bezahlte Krankenwagen oder es kommt dafür dazu, dass Menschen eher neigen, keinen Krankenwagen zu rufen. Und das würde ich für die Polizei überhaupt nicht wollen.
Ja.
Also wenn man in einer Notsituation ist, im Zweifel kann man die Polizei anrufen. Am Ende ist jemand, der den Anruf entgegennimmt, der die Abfragen macht, die man die 5W-Fragen immer fragt, wie ist der Sachverhalt, was ist passiert, wie können wir helfen? Und dann wird sich vielleicht rausstellen, dass man keine Polizei braucht, aber lieber einmal mehr angerufen. Als
wird einem nicht willen.
Nicht. Es sei denn, man will die Polizei verarschen, das wird einem übel genommen. Und
das versteht man, das ist auch okay.
Ansonsten kann man die Polizei aber auch, wenn man zum Beispiel jetzt feststellt, oh, mein Fahrrad ist aber geklaut worden und ich habe jetzt keine Lust, die Polizei deswegen als anzurufen, was total verständlich ist, ist ärgerlich, aber verständlich, dann kann man auch eine Anzeige beispielsweise über die Internetmache machen. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, na gut, da muss man jetzt nicht die Notruf rufen. Wie gesagt, Notsituationen, da auf jeden Fall die 110. Ansonsten gibt es, kann man auch natürlich direkt auch zur Polizei gehen, hier in die Polizeiinspektion oder zum Revier und kann dort auch direkt seine Themen loswerden. Manche Themen, wie zum Beispiel Nachbarschaftsstreitigkeiten, sind Sachen, sind zivilrechtliche Auseinandersetzungen da, es sei denn, der Nachbar ärgert mich so sehr, dass ich eine Anzeige machen muss unbedingt. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, wo nicht zwingend die Polizei hinkommen muss, sondern wo vielleicht jemand anders.
Da wird auch die Polizei kontaktiert, ja?
Es gibt ganz viele Sachen, wo die Polizei.
Ich muss nur deswegen lächeln, weil da tut natürlich, also man mag es nicht glauben, aber wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten wird nicht selten auch der Bürgermeister eingeschaltet.
Kann ich mir vorstellen, wenn die Hecke zu groß ist, der Zaun zu tief, was auch immer.
Ja, genau. Und das ist manchmal auch ein bisschen, manchmal, wir haben Verständnis und wir setzen uns mit allem auch ordentlich auseinander, aber es gibt schon auch absurde Fälle. Und also da gibt es so einen Tipp auch von meinem Amtsvorgänger, den ich auch gerne weitergebe. Die meisten Probleme sind mal 2 Bier am Gartenzaun geregelt. Ist vielleicht nicht gut gealtert irgendwie der Vergleich, aber man weiß, wo das hinaus soll. Also lass einfach mal miteinander reden und miteinander klarkommen. Das kann nicht verkehrt sein. Du, ich habe jetzt gemerkt, eigentlich sollte das jetzt ein Schlusswort sein, aber ein Themenfeld wollte ich jetzt trotzdem nochmal anreißen, weil ich das auch auf gar keinen Fall vergessen möchte. Und zwar, wir haben nur ganz kurz im Ansatz gesprochen über das Polizeiwohnheim. Und
sehr gerne.
Und ich weiß, dass wir auch früh darüber, wir haben auch schon darüber gesprochen, über Wohnungsnot von Polizisten in Oranienburg. Und ich konnte wiederum auch spiegeln, ja tatsächlich, der Wohnungsbedarf, der war auch schon vor 5 Jahren, und das ist nicht besser geworden seitdem, viel, viel größer als das, was wir an Angebot haben. Und deswegen bin ich extrem dankbar, dass das Land Brandenburg, und das war, das kann ich auch bestätigen, bezeugen, viel Arbeit aller Beteiligten, das auch als Standort Plus hier zu etablieren, weil auch so eine Polizeihochschule muss ja auch konkurrieren mit anderen Bundesländern, und am Ende, wir suchen alle gute Polizisten, und wenn die junge Menschen keine Wohnung finden, dann gehen sie vielleicht doch woanders hin. Und ich glaube am Ende, also ich freue mich auch insofern drauf, weil wir sind jetzt eine Universitätsstadt im Prinzip. Das kann man mal so selbstbewusst sagen, ne? Das ist ja auch jetzt noch nicht so alt. Und wenn man dann auch wirklich im Stadtzentrum junge Studenten hat, die halt auch die Stadt ausfüllen und eben nicht irgendwie den direkten Weg nach Berlin finden. Viele werden auch nach Berlin, ist auch völlig in Ordnung. Ich sehe ein, dass man auch in Berlin gut Zeit verbringen kann als junger Mensch, aber viele werden eben auch hier bleiben. Und das kann so eine Stadt einfach auch nur bereichern. Aber erzählen Sie mal nochmal die Geschichte von dem Wohnheim. Ich habe gehört, wir sind gut im Plan.
Wir sind großartig im Plan, und das Ziel soll sein, also zum Ende des Jahres, spätestens aber im Frühjahr, wir hoffen zum Ende des Jahres, also diesen Jahres, schon die ersten einziehen lassen zu können. Das wäre wirklich super. 2004, 2005 gab es den Umzug der Schule von Basdorf nach Oranienburg. Und mit diesem Umzug war schon klar, wir werden weniger Anwärter einstellen. Und damals war der Plan 50, 100 maximal, die kriegt man in Oranienburg schon irgendwie unter. Mhm. Mit dem Aufwuchs hat man aber festgestellt, dass erstens die Stadt geflutet wird mit Anwärterinnen und Anwärtern. Und gleichzeitig wir tatsächlich einen Standortnachteil haben, weil wir keinen Wohnheim haben. Wir haben gerade in der Ausbildung haben wir Anwärterinnen und Anwärter, die sind 16, 17 Jahre alt. Die sind weg von zu Hause. Die müssen hier in Oranienburg einen eigenen Mietvertrag machen. Die haben in den WGs gewohnt. Die haben in bestimmten WGs gewohnt, wo man hier auch nicht unbedingt gerne haben wollte. Also waren schon komische Sachen. Und ich habe auch viele Anwärter begleitet. Gerade bei dem Bereich finde meine Wohnung in Oranienburg.
Ist nicht so einfach, ja.
Und es gibt auch wirklich schlechte Vermieter. Also aktuell haben wir für WG-Zimmer bezahlt unsere Anwärterinnen und Anwärter zwischen 600 und 700 Euro. Und das ist für mich wirklich echt eine krasse Abzocke, muss ich ehrlich sagen. Der ein oder andere findet einen seriösen Vermieter, aber es gibt auch genug darunter, die nicht seriös sind. Und das finde ich schon eine Frechheit. Wenn wir jetzt unser Anwärterwohnen haben, wofür wir als Gewerkschaft gekämpft haben, als Polizei auch so in Gänze gekämpft haben, gibt es den Standortvorteil, dass es nicht nur in der Nähe vom Kino ist, gutes Kino. Wäre schön, wenn die Bahn halt auch wieder öffnen. Aber daneben ist auch ein Seniorenwohnheim. Und gab schon eine Veranstaltung, könnte vielleicht irgendwie einen Disput geben, wenn die Jugend und die Alten zusammenkommen. Ich finde, es kann ein guter Austausch sein, wenn es gut begleitet wird. Weil wir haben Polizisten im Ort. Polizisten sind anders, sie sind anders sozialisiert und die werden noch anders sozialisiert. Die sind von Anfang an Beamte, die haben von Anfang an Pflichten, die müssen anders auftreten. Das heißt, auch für die Ecke da, wo das Anwärterwohnheim dann steht, besteht die Möglichkeit, auch nochmal ein ganz anderes Leben einzuhauchen. Ich weiß, der Skaterpark ist da in der Nähe. Also da gibt es ja genug Ecken, wo sich junge Menschen auch aufhalten. Aber das macht einen Unterschied, wenn sich junge angehende Polizisten aufhalten. Vielleicht kann man das ein oder andere Phänomen dann aus der Ecke auch verdrängen. Mhm. Und ich hoffe auch für Oranienburg, weil Oranienburg eben momentan noch so ein bisschen zerstückelt ist in seiner Kulturszene, dass sich vielleicht in dieser Ecke auch ein bisschen wieder was entwickelt. Weil nur mit Kino alleine, soll man ehrlich sein, man geht ins Kino und dann geht man wieder los. Aber man könnte ja auch ins Kino gehen und bleiben. Also vielleicht entwickelt sich auch da in der Gegend ein bisschen etwas zum Bleiben, um eben auch die jungen Menschen für Oranienburg zu halten.
Also junge Menschen verändern auf jeden Fall eine Stadt.
Vereine werden profitieren. Wir haben ja mit ORNC sowieso einen sehr starken Handballverein, und der Fußballverein hat regelmäßig davon profitiert, dass junge Anwärter da sind.
Und Judo und Rugby, und es gibt auch ganz viele mehr, die wir alle jetzt nicht aufziehen können.
Also ich hoffe wirklich, dass die jungen Menschen die Stadt bereichern. Ich glaube ganz fest daran.
Ja.
Es wird Situationen geben, wo sich der ein oder andere beschwert. Das sind junge Menschen, Die sind deswegen auch sicherlich, wenn die auch mal eine Party feiern. Aber auch da glaube ich daran, dass diese gerade diese Ecke, dass es ganz gut ist, wenn da mal, wenn man die Jugend da mal ein bisschen auch laufen lässt. Das würde ich mir ganz gut, ich kann es mir gut vorstellen und ich freue mich drauf und hoffe, dass wir es schaffen, in diesem Jahr noch unsere Anwälte unterzubringen.
Würde mich sehr freuen. Anita, wir müssen jetzt wirklich einen Strich machen.
Lange reden.
Ja, ne, also man verquatscht dich dann doch.
Das stimmt.
Also ich danke dir ganz herzlich. Ja, war natürlich immer nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also man könnte immer noch so viel fortsetzen und vertiefen. Waren echt ein paar spannende Themen dabei, aber man kann auch mit euch Kontakt aufnehmen, glaube ich. Also wer sich für Gewerkschaft interessiert, für Polizei interessiert, man findet dich. Du bist auch eine Ansprechpartnerin, die sich auch anbietet. Und
das stimmt, sehr gerne. Also wir sind für unseren für den Austausch auf jeden Fall bekannt. Unter gdpbrandenburg.de kann man unsere Internetseite finden und da auch alle Erreichbarkeiten, die man braucht.
Genau, also insofern, es darf keine offenen Fragen hier geben. Das wird alles abschließend geklärt. Danke dir, war ein tolles Gespräch und schöne Grüße an alle.
Ich danke auch.
Und wir sehen uns in Kürze mit Sicherheit wieder.
Wir sehen uns auf jeden Fall. Gibt ja noch ein Klassentreffen.
Das auch, ja. Also, alles Gute, ne? Tschüss.
Tschüss.